Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast mit der Episode 5. Ich habe gerade in einem Podcast gehört, in einem anderen Podcast, dass es normalerweise so ist, dass wenn zwei oder drei Leute einen Podcast starten, dass sie sich nach zwei Folgen langsam überlegen, wie könnte es denn jetzt weitergehen und Ideen ausgehen, und spätestens nach der dritten Folge fangen sie an, sich tierisch zu streiten. Insofern sind wir schon gut über der Zeit und haben, glaube ich, schon die kritische Schwelle überschritten.
Und wir haben schon unser erstes Mitglied verloren.
Genau. Ja, leider ist Nikolas heute, wie schon angekündigt, im Dezember nicht mehr dabei. Wir hoffen, dass wir ihn mal als Gast gewinnen können. Aber wir haben uns trotzdem Verstärkung mitgebracht, dazu gleich mehr. Ich bin Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT im Ressort Internet und Investigatives und bearbeite dort auch ein bisschen die Rechtsthemen. Und mir gegenüber sitzt heute, wie eigentlich immer...
Ja, einmal war ich nicht dabei. Ja, mein Name ist Jörg Heidrich, ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter bei Heise Medien.
Und zu meiner Linken, ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten heute als Gast, weil er gerade auch eine Neuerung bei Heise Online gelauncht hat. Aus der Webentwicklung von Heise Online, Sebastian Hilbig. Hallo Sebastian.
Hallo. Genau. Ich arbeite hier auch schon ganz lange im Verlag in der Technik der Webentwicklung und bin für verschiedene Sachen von Heise Online verantwortlich. Habe hier mal als Entwickler angefangen und inzwischen bin ich da in so einer unter anderem Leitungsfunktion und ich kümmere mich ganz viel um Themen wie Analytics-Sachen und Werbung und jetzt seit neuestem um Consent Management, das wir gerade gestartet haben. Und deswegen ist es ganz passend, dass ich heute hier bei euch bin.
Mensch, das ist ja ein Zufall, dass du da gerade heute bei uns bist.
Das freut uns auch sehr, weil das führt direkt zum Thema. Wir wollen uns heute schwerpunktmäßig, es wird also ein bisschen technisch, befassen mit Cookies, Tracking, Online-Werbung und vor allem der neuerdings seit der DSGVO, wie wir jetzt wissen, zwingend erforderlichen Einwilligung zu bestimmten Formen von Cookies. Dazu später mehr. Wir haben aber natürlich wieder abzufeiern, wie wir das jetzt schon traditionsmäßig, schon bereits in der fünften Folge machen. Willst du den Tisch singen?
Soll ich ihn singen? Ja, wir werden wahrscheinlich das irgendwann mal ein bisschen professionalisieren. Ja, aber einstweilen das Bußgeld der Woche.
Also Jörg hat wieder ein Bußgeld mitgebracht, aber diesmal geht es nicht um die Höhe, sondern um den Grund des Bußgeldes. Um was geht's, Jörg?
Genau, wir haben also jetzt netterweise, zumindest sind mir über die Feiertage keine neuen Bußgelder bekannt geworden. Wobei aber wir natürlich erwarten, dass 2020 das Jahr der Bußgelder wird und dass es da auch richtig teuer wird. Was wir zumindest mal kurz besprechen wollten, ist ein Bußgeld, was vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz verhängt wurde. Und zwar hat der ja, das haben wir das letzte Mal vorgestellt, gegen 1&1 ein sehr hohes Bußgeld in Höhe von fast 10 Millionen verhängt. Und jetzt in diesem Kontext hat er noch ein zweites, was nicht so bekannt wurde, gegen eine Rapid Data GmbH verhängt. Da ging es vermeintlich nur um 10.000 Euro. Aber der Grund ist ganz interessant, nämlich um einen Verstoß gegen Artikel 37 BDSG. Und das ist die Vorschrift, die besagt, dass man einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu benennen hat. Und den haben die nicht benannt, trotz mehrfacher Aufforderung. Und dafür gab es 10.000 Euro. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass in der Begründung explizit steht, dass es ein Kleinstunternehmen ist. Das heißt also, 10.000 Euro für ein Kleinstunternehmen finde ich dann doch irgendwie auch wieder...
Was definiert Kleinstunternehmen?
Nee, ist es nicht. Also das steht da so explizit drin. Wobei so furchtbar kleinst kann es ja gar nicht sein, denn tatsächlich sind die Anforderungen, die an die Benennung eines Datenschutzbeauftragten zu stellen sind, derart, dass man mindestens 20 Personen braucht. Das hat man jetzt geändert. Vorher waren es 10 Personen.
Gilt diese Regel schon?
Die gilt schon. Okay. Die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Also was wir machen wollen, ist eben mal kurz zeigen, was braucht man tatsächlich, wann braucht man Datenschutzbeauftragten und wer darf das sein. Also ich brauche einen, wenn ich mindestens 20 Personen mit der Verarbeitung von personenbezogener Daten beschäftige. Dazu zählen auch explizit Teilzeitkräfte, Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen und sogar ehrenamtlich Tätige. Also wenn ich diese Riegel reiße, das wird natürlich möglicherweise auch was sein, was bei Vereinen dann der Fall ist, wenn dann bei größeren Vereinen zum Beispiel, können ja auch drunter fallen, aber eben auch Unternehmen. Und die müssen dann Datenschutzbeauftragten benennen. Das heißt, der muss eine gewisse Kompetenz mitbringen, eine Qualifikation. Das heißt, er muss Fachwissen haben, insbesondere im Gebiet des Datenschutzes und der Datenschutzpraxis, also sowohl mit dem rechtlichen als auch mit dem technischen
sich. Aber das muss ja kein Jurist sein. Ne?
Das kann muss auch, kein Jurist sein.
Das kann ein ITler sein, ja, oder so, der dann irgendwelche Fortbildungen gemacht, genau, hat oder sowas.
Also es gibt zwei Möglichkeiten im Prinzip. Das eine sind, wenn die eher von der Technik kommen, das andere ist, wenn die eher vom Juristischen kommen. Ist wahrscheinlich auch ungefähr 50-50 verteilt in Deutschland. Viele Unternehmen haben ja auch gar keinen Juristen. Es gibt allerdings auch, kenne ich auch, eher so zweifelhafte Konstruktionen, wo dann so der Azubi-Datenschutzbeauftragter wird. Also ob der das dann tatsächlich schon hat, diese ganzen Kenntnisse, wage ich ja mal etwas zu bezweifeln. Und wichtig ist auch, er kann extern oder intern sein. Es muss also kein Mitarbeiter sein, sondern ich kann mir auch jemanden von außen holen. Und das kann man gucken, was man da sinnvoll hält. Ich finde normalerweise einen internen eigentlich besser, weil er mehr die Strukturen des Unternehmens kennt und auch weiß, wen man ansprechen muss und so weiter. Der kann dann von mir aus von einem externen sich noch Beratung abholen, aber man kann eben auch einen externen nehmen, der das Ganze macht. Wichtig ist, weil das viele Unternehmen auch falsch machen, der braucht eine Bestellungsurkunde, der muss also formal benannt werden, mhm, und auch gegenüber den Datenschutzbehörden gemeldet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man hier halt ein Problem und das kann eben auch zu Bußgeldern führen. Und eine Geschichte, weswegen es durchaus interessant ist, Datenschutzbeauftragter zu werden, ist, dass man tatsächlich einen Sonderkündigungsschutz hat. Mhm. Das heißt, man darf also in der Regel zumindest werden, wenn man jetzt nicht gerade goldene Löffel klaut aus der goldenen Löffelkantine, kann man nicht gefeuert werden. Finde ich persönlich ganz
angenehm. Ergänzende Frage dazu, wie ist denn das, wir reden ja nur von Unternehmen, wie ist das bei Vereinen, die 1000 Mitglieder haben oder so?
Genauso.
Das ist genauso. Die brauchen auch einen Datenschutzbeauftragten.
Wenn sie hier drunter fallen.
Okay.
Es gibt auch noch ein paar, wir wissen es ja, kommt darauf an, keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, wo ich auch mit kleineren Unternehmen Datenschutzbeauftragte brauche, im medizinischen Bereich und so. Aber die lassen wir hier
mal. Also wenn die mit so besonders sensiblen Daten hantieren und so.
Ja. Okay. Jetzt scheinen die Anforderungen ja nicht so wahnsinnig hoch. Weiß man, warum die das nicht geschafft haben?
Nee, in diesem Fall weiß man es nicht. Vielleicht haben sie gedacht, sie brauchen keinen. Also das ist aber hier auch schon irgendwie ein Fall von Selbstschuld. Ne? Hier steht nämlich drin, trotz mehrfacher Aufforderung. Also das ist auch wirklich, dann würde ich mir halt irgendwie einen externen holen. Und sei es, dass es irgendwie so ein Frühstücksdatenschutzbeauftragter ist, der irgendwie einmal im Jahr Hallo sagt.
Aber der kostet ja auch Geld.
Der kostet auch Geld, aber die sind inzwischen wirklich sehr, sehr preiswert zu haben. Wobei das jetzt natürlich nicht die sind, die ich als Freund des Datenschutzes wirklich empfehlen würde. Mhm. Weil da würde ich schon Leute empfehlen, die ihre Arbeit auch ernst nehmen und dann auch kommen. Und die kosten aber dann eben auch Geld und zwar nicht wenig.
Mhm. Okay. Ja, dann ist es ja über das Jahr noch glimpflich abgelaufen mit den Bußgeldern. Wir haben ja schon angekündigt und wir rechnen auch schwer damit, dass es in diesem Jahr richtig knallen wird. Ja. Und deswegen wird uns, glaube ich, Stoff für die Rubrik nicht ausgehen. Da warten wir mal ab, was in zwei Wochen kommt. Also in den nächsten zwei Wochen wird sicher wieder was auflaufen. Einstweilen haken wir das Thema mal ab und wenden uns unserem Schwerpunkt der Episode zu. Und zwar dem Thema Cookie-Tracking oder überhaupt dem Thema Tracking. Es muss ja nicht unbedingt über Cookies laufen. Warum tun wir das? Weil es Änderungen gegeben hat. Also natürlich sowieso durch die Datenschutzgrundverordnung, die wirksam ist seit Mai 2018 und vor allem durch eine Entscheidung der Datenschutzkonferenz der Länder, die festgelegt hat oder beziehungsweise sehr strenge Regeln festgelegt hat fürs Tracking und für Informationspflichten gegenüber den Nutzern von Websites. Und man hat, glaube ich, auch seitens der Verlage immer gedacht, warten wir mal ein bisschen ab, weil es gibt ja noch andere Regelungen, die im Kommen sind, nämlich vor allem die E-Privacy-Verordnung, die von der EU-Seite kommen sollte, die aber jetzt vorerst mal zumindest auf Eis gelegt ist und nicht kommt. Und deswegen ist, glaube ich, der Handlungsdruck jetzt auch nochmal größer geworden. Und aus dem Anlass wollen wir jetzt erstmal uns grundlegend, um die technische Basis zu schaffen, mit der Frage beschäftigen, was sind Cookies und warum ist Cookie-Tracking oder warum kann Cookie-Tracking datenschutzrechtlich so relevant sein? Dafür haben wir uns Sebastian eingeladen, wie schon gesagt, weil Sebastian sich bei uns im Verlag genau mit diesen Themen beschäftigt und auch fürs Cookie-Setzen böserweise verantwortlich ist.
Ach, du setzt bei uns die Cookie.
Er ist verantwortlich fürs fremde Cookie-Setzen.
Unter anderem.
Ja, mal ganz profan die Frage, Sebastian, was sind Cookies?
Ja, erstmal auch nochmal, ich freue mich hier zu sein, habe ich in der Einführung gar nicht gesagt. Spannendes Thema, was eher noch spannender geworden ist in den letzten Jahren, obwohl die technischen Grundlagen eigentlich nicht besonders neu sind. Damit kommen wir mal zum Versuch, das kurz und verständlich zu erklären. Das ganze Internet, also das ganze WWW-Internet basiert ja auf dem Protokoll HTTP, mit dem eben die HTML-Dokumente hin und her übertragen werden vom Server zum User-Agent-Browser. Und diese ganze Sache ist prinzipiell zustandslos. Das heißt, der Aufruf einer Seite hat mit dem Aufruf einer zweiten Seite auf der Seite des Servers, der die Seiten verschickt hat, gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Seiten. Es gibt aber Anwendungen, für die ein Zustand sehr nützlich ist. Zum Beispiel, wenn man irgendwo angemeldet sein möchte auf einer Webseite, dann möchte man sich nicht bei jedem Seitenabruf erneut irgendwie muss man sich ja irgendwie dem Server gegenüber autorisieren. Man möchte nicht jedes Mal diese Informationen mitschicken. Und dafür sind relativ früh, also ich glaube Netscape hat so 1996 oder sowas sich was überlegt und 1997 ist das erste Mal dann in so einem RFC standardisiert worden, sind diese Cookies erfunden worden. Das Wort kommt von Netscape Cookie, die haben das Magic Cookie hieß das damals, genau. Die werden also in diesem HTTP-Protokoll mit übertragen und zwar kann der Server einen Cookie setzen und der User Agent, wie in diesen RFCs immer steht, also der Browser, der schickt den bei jeder Anfrage danach, nachdem er so einen Cookie entgegengenommen hat, wenn er eine Anfrage an den Server stellt für das nächste Dokument oder für irgendeine andere Ressource wie ein Bild oder sowas, schickt er den mit zurück. Mhm.
Und das ist wie, was muss man sich da vorstellen? Da geht einfach ein Zahlencode mit zurück. Ne? Das ist einfach eine ID oder so.
Das ist ganz frei gelassen. Man hat 4 Kilobyte Daten zur Verfügung, in denen man eigentlich beliebigen Text reintun kann. Also es sind Zeichendaten, die man da übertragen kann, aber man kann in Text ja auch beliebiges kodieren. Also man kann da alles übertragen, was man will, aber es gibt eine Größenbeschränkung. Es gab früher auch eine Mengenbeschränkung, wie viele Cookies insgesamt eine Seite setzen darf. Die ist aber inzwischen, glaube ich, weggefallen. Aber für einen Cookie hat man 4 Kilobyte Platz, in denen man Daten eben an den User Agent schicken kann. Zusätzlich kann man noch sagen, für welche Domain das gültig ist. Damit ist zum Beispiel gemeint, wenn wir mal von Heise Online sprechen, möchte ich, dass der Cookie an alles, was heise.de heißt, geschickt wird oder möchte ich das spezifischer haben? Möchte ich, dass das nur für www.heise.de gilt oder für shop.heise.de? Mhm. Genau. Dann kann man sogar noch genauer werden. Man kann auch einen Pfad angeben, also bitte nur, wenn das / Auslegungssache dahinter
also
ist.
Also auf eine ganz bestimmte Uhr.
Genau, nur dann soll der Cookie zurückgesendet werden. Und man kann noch ein Ablaufdatum angeben. Man kann sagen, dieser Cookie gilt nur für 24 Stunden oder gilt nur für 30 Tage oder sowas. Das kann man da festlegen.
Man kann auch festlegen, dass ein Cookie, wenn eine Session beendet ist, dann gelöscht wird. Oder?
Ja, genau. Der User Agent selber kann sich darum kümmern, Cookies wieder zu löschen, dass die verfallen können. Da gibt es verschiedene Mechanismen dafür. Der Server selber kann die auch wieder wenn eine Antwort vom Server kommt, kann der auch wieder sagen, bitte entferne diesen Cookie wieder, den brauche ich jetzt nicht mehr. Genau.
Also festzuhalten bleibt, die Cookies sind eigentlich ursprünglich dazu gedacht gewesen, dass man, dass der Webserver eine Chance hat, den Client, also den Browser, wiederzuerkennen.
Richtig,
genau. Und das ist eine Servicemaßnahme, damit der Server sich merken kann, das ist der und der. Also meinetwegen, er stellt fest, der ist eingeloggt. Und zum Beispiel, ne, das klassische Ding ist ja Warenkorb. Ne? Also du gehst durch den Shop, packst Sachen in deinen Warenkorb und über das Cookie merkt sich der Server, das ist der Nutzer und der hat das und das in seinem Warenkorb. Und dann kannst du halt auch über das Cookie quasi auschecken, sodass er weiß, das ist ein Warenkorb und jetzt kannst du mit Zahlen gehen, ne? Zum Beispiel.
Ganz genau. Für diverse Anwendungen reicht es halt nicht, dass der Browser alles alleine macht, sondern der Server hat halt oft auch einen Zustand, dem er diesem Nutzer oder genau genommen ist es, wen man da identifiziert, ist nicht ein Nutzer erstmal, sondern erstmal wird da wirklich nur ein Browser identifiziert, dem wieder zuordnen muss bei jeder Abfrage, die der macht. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes
das
Beispiel
mit dem Warenkorb. Das finde ich auch, was du sagst, ein sehr wichtiger Unterschied, der in der Datenschutzdebatte, finde ich, oft durcheinander geworfen wird. Ein Cookie kann zunächst nur mal also den Client erkennen, das ist der Browser, und über den Browser raus dann unter Umständen das Gerät, wobei auch das nicht sein muss, weil auf dem Gerät ja mehrere Browser installiert sein können. Oder naja gut, doch, eigentlich schon, weil wenn du von einem zweiten Gerät aus dich einloggst, kriegst du ein neues Cookie normalerweise, oder? Also über ein Gerät raus kann über Cookies schlecht verfolgt werden.
Genau, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, okay. wie man versucht, diese Grenze, die es natürlicherseits erstmal gibt, zu umgehen. Genau, aber eigentlich wird der Cookie an ein Gerät gesendet, und wenn nicht ein anderer Mechanismus auf der Serverseite noch im Einsatz ist, wir können uns mal ein Login-System vorstellen, das kann mir natürlich auf jedem Gerät, auf dem ich mich anmelde, den gleichen Cookie sozusagen widersetzen, weil es mich darüber hinaus noch erkennt, weil ich mich gerade mit meinen Nutzerdaten da angemeldet habe.
Ja.
Genau, aber ansonsten kriegt ohne weitere Kenntnisse kann der Server nur jedem Geräten.
Das heißt auch für den Nutzer, der Nutzer hat ja die Möglichkeit, entweder Cookies ganz zu blockieren, also die Aufnahme von Cookies ganz zu blockieren, das bietet jeder Browser, oder er kann dem Browser auch sagen, wenn ich den Browser schließe, sollen alle Cookies gelöscht werden. Was passiert, wenn ich, mal angenommen, ich habe mich bei mehreren Sites eingeloggt schließe den Browser, dann heißt das, ich muss mich das nächste Mal überall neu anmelden, ne? weil der Zustand halt nicht mehr da ist.
Ne? Genau, ganz genau, das beschreibt es, der Zustand ist eben vergessen, der Server hat keine Idee mehr, wer ich bin, weil es für ihn völlig unabhängige von allen anderen Anfragen ist. Genau. Ja, man kann dem Browser sagen, bitte lehne alle Cookies ab. Und wenn man das macht, dann ist das Internet kaputt, sage ich mal, für diesen Nutzer. Daher ist das, glaube ich, keine praktikable Einstellung. Mhm. Was viele Browser ebenfalls vorsehen, ist, dass man unterscheiden kann zwischen sogenannten First-Party- und Third-Party-Cookies. Mhm. Und manche Browser haben sogar als Voreinstellung, dass sie Third-Party-Cookies ablehnen, aber First-Party-Cookies eigentlich immer annehmen.
Mhm. Das ist Apple?
Genau. Der Safari-Browser hat das schon seit, glaube ich, 10 Jahren als Voreinstellung, dass er prinzipiell Third-Party-Cookies ablehnt. Allerdings nicht ganz so rigoros, wie es klingt. Wenn man mal Kontakt hatte mit der Domain direkt, wenn man zum Beispiel Facebook oder sowas mal direkt besucht hat, dann akzeptiert der Browser auch Facebook-Cookies auf anderen Domains. Mhm. Also weil der Browser dann annimmt, okay, aha, dieser Nutzer, der jetzt hier gerade vor mir als User-Agent sitzt, der hatte schon mal Kontakt mit Facebook. Möglicherweise ist das sinnvoll. Das ist auch, ne, sonst wäre auch ein Teil des Internets kaputt, wenn man jegliche Third-Party-Cookies ablehnt.
Gut. Also das größte Problem, was wir datenschutzrechtlich sehen, sind ja weniger die First-Party-Cookies. Das sind also die Cookies, die der Server selbst auf den Browser setzt, die Domain selbst in den genau. Browser platziert. Ja. Genau. Und aber das größere Problem sind die Third-Party-Cookies. Was ist das und warum ist das ein Problem?
Genau, ganz kurz versuchen wir mal zu erklären, was das ist. Mhm. Genau, also der First-Party-Cookie, wie du gerade schon richtig gesagt hast, das ist der Cookie, den zum Beispiel Heise Online direkt setzt für sein eigenes Dokument, um zum Beispiel den Login zu speichern oder welchen Foren-Thread ich zuletzt gelesen habe. Irgendwelche Zustände, die man halt auf Heise Online erreicht hat. Und das ist, glaube ich, generell relativ unkritisch, weil diese Daten werden dann ja immer nur wieder beim Besuch eben dieses Angebots mit dem Angebot ausgetauscht. Da wird kein Dritter eben informiert über das, was da passiert.
Aber jetzt wobei gibt's man halt natürlich auch diese Informationen zum Tracking, zum User-Tracking benutzen kann.
Ja, genau.
Das ist site-intern.
Genau. Ja. Also Online hat dann die Möglichkeit, Nutzer wiederzuerkennen. Das hat ja auch einen gewissen Wert. Das ist im Analytics-Bereich ja sehr wertvoll. Mhm. Zu erkennen, ist das der gleiche Nutzer nochmal, um
zum Beispiel festzustellen, wie oft jetzt bei uns zum Beispiel bei einem Verlagsangebot, wie oft kommt derselbe Nutzer wieder zurück zu unserer Webseite und findet unser Angebot offensichtlich ganz gut.
Genau. So, jetzt versuchen wir mal die Third-Party-Cookies. Da geht es also darum, dass auf der Seite eine Ressource eingebunden ist von einer anderen, dritten Seite. Das kann zum Beispiel ein Bild sein oder ein JavaScript oder ein Stylesheet oder ein Video. Und diese dritte dieser Dritte setzt jetzt bei der Antwort auf die Anfrage zu diesem Bild ebenfalls ein Cookie. Mhm. Das kann er. Mhm. Dieser Cookie wird jetzt gespeichert, aber im Kontext der First-Party-Domain. Also ich habe mal ein Beispiel konstruiert. Der besucht eine Seite sensibleinfos.de und der kriegt einen First-Party-Cookie von sensibleinfos.de und das ist, wie besprochen, im Grunde relativ unkritisch. Und da wird aber auch ein Skript geladen, was sensibleinfos.de möglicherweise etwas naiverweise einsetzt, das von gehtdienichtsan.de kommt. Mhm. Und das setzt einen Cookie. Und jetzt besuche ich später mit dem gleichen Browser zum Beispiel die Domain fragwürdigeseite.de. Ich habe übrigens nicht geguckt, ob es die Domains wirklich gibt. Vielleicht lieber nicht aufrufen. Und fragwürdigeseite.de bettet möglicherweise ebenso naiv oder vielleicht nicht ganz so naiv auch diese Ressource von gehtdienichtsan.de ein. Jetzt hat gehtdienichtsan.de in allen Browsern, die Third-Party-Cookies zulassen, den gleichen Cookie-Inhalt bekommen, den er auch auf sensibleinfos.de bekommen hat. Das heißt, gehtdienichtsan.de weiß jetzt, dass der gleiche Nutzer auf diesen beiden angebunden war und kann möglicherweise alleine mit dieser Metainformation, ohne dass er weiß, was auf der Seite drauf war, aber mit diesen Metainformationen kann er durchaus schon einiges anfangen. Ich glaube, das ist ja in der Diskussion so um Edward Snowden durchaus klar geworden,
dass Metadaten auf Basis von Metadaten, hat der amerikanische General gesagt.
Genau, dass Metadaten viel gefährlicher sind, als man vielleicht
einerseits sind sie gefährlich, andererseits sind sie natürlich aus kommerziellen Zwecken äußerst nützlich, ne, unter Umständen. Das geht ja hier in aller Regel nicht nur, aber vor allem um die werbetreibende Industrie. Ne? Es geht ja darum, dass Nutzer über Webseiten hinweg verfolgt werden können und so halt die Interessen der Nutzer irgendwie aggregiert werden können. Wobei, jetzt muss man wieder unterscheiden, wir sprechen immer von Nutzern, es müssen nicht unbedingt Nutzer sein, es kann auch sein, dass eben nur der Browser, also wahrscheinlich wird nur der Browser verfolgt und über den Browser schließen sie halt auf Nutzer, ohne ihn direkt zu kennen mit dem Namen. Ne?
Genau. Ja, wir haben ja schon ein paar Anwendungsfälle genannt, warum Cookies auch nachvollziehbar sinnvoll sind und wahrscheinlich auch nicht besonders bedenklich, nämlich zum Beispiel ein Login auf einer Seite. Aber wir können auch nochmal sagen, warum es jetzt vielleicht so Thema geworden ist. Das ist zum ganz großen Teil ist das die Werbeindustrie, die ja auch schon lange ein Begleiter ist im Internet und ein wichtiges Finanzierungsmöglichkeit für viele Webangebote. Und die Werbeindustrie hat immer neue Werbeformen erkannt und vor allem ist hier immer wichtiger geworden, dass sie den Erfolg von ihren Maßnahmen messen kann. Da sind ja die technischen Möglichkeiten ermöglichen, da ja etwas, das so früher in anderen Werbeformen nicht möglich war. Ich kann nämlich tatsächlich ganz konkret einem bestimmten Werbemittel, einer bestimmten Kampagne zuordnen, wie gut die funktioniert. Das ist mit einem Plakat oder einer Anzeigenseite in einem Heft so einfach nie möglich gewesen. Und jetzt ist das eben möglich und es wird natürlich auch nicht genutzt. Es wird natürlich auch genutzt. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar, genau. Also die Erfolgsmessung ist ein ganz wichtiger Teil, warum die Werbeindustrie Cookies einsetzt. Und die Werbeindustrie ist da auch quasi auf diese Third-Party-Funktionalität angewiesen. Denn ich besuche zum Beispiel ein journalistisches Angebot und sehe da eine Anzeige für irgendein Produkt. Das kaufe ich ja nicht auf der Seite dieses journalistischen Angebots, sondern das kaufe ich dann in irgendeinem Webshop. Und jetzt möchte ich aber wissen, welches Werbemittel hat ihn denn hierher gebracht? Und das kann ich zum Beispiel über einen Cookie erfahren. Wichtig ist hier nämlich auch, es könnte sein, dass der das Werbemittel gesehen hat, dann aber nicht direkt auf das Werbemittel klickt. Also nicht in dem Moment sofort konvertiert und diesen Kauf abschließt, sondern dass er es sehr viel später macht. Später am Tag oder am nächsten Tag. Und jetzt hat er aber einen Cookie bekommen mit diesem Werbemittel. Und wenn er jetzt bei dem Webshop aufläuft, dann kann man das nachträglich dem Werbemittel sozusagen noch zuordnen. Und deswegen ist das eine ganz tolle im Grunde Möglichkeit.
Und dann fließt Geld.
Genau, und das eine Provision, ist, genau, das ist in diesem Affiliate-Geschäft ist das sehr groß geworden, diese verzögerte Zuordnung noch von Umsätzen. Dann gibt es das gehörte auch dazu, dieses Retargeting, was ja insbesondere, glaube ich, schon in Verruf geraten ist.
Was uns
ist.
Immer wieder unheimlich viele Leseranfragen bringt, weil die Leute echt das einfach nicht fassen können. Es ist ja auch immer spooky, ne? Erklär mal kurz, wie das aussieht.
Ja, genau. Das ist einfach nur, ich habe mir vielleicht jetzt mal andersrum in einem Webshop was angeguckt. Ich habe da irgendwie bei Amazon oder so zwei Fernseher angeguckt. Und ab jetzt verfolgen mich Anzeigen für Fernseher durch das Internet, egal auf welcher Seite ich bin. Und das manchmal kann man sich vielleicht gar nicht dran erinnern, wo man da Berührung hatte mit einem bestimmten Produkt, warum ich jetzt dieses eine Ding durchs Internet verfolgt, ist so die Wahrnehmung der Nutzer. Genau, das ist dieses Retargeting, dass man eben sagt, aha, jetzt habe ich doch eine gute Erkenntnis, der war schon mal relativ nah dem Punkt, da was zu kaufen. Jetzt braucht es nur noch den letzten Tropfen, um ihn dazu zu bringen, das tatsächlich zu kaufen und nimmt dann sozusagen größere Werbebudgets in die Hand, um ihn zu verfolgen.
Genau. Also es ist halt unheimlich, wie das auch über Plattformen hinweg tatsächlich so gut funktioniert. Ne? Also ich habe gestern irgendwie über die Google-Suche irgendein Angebot gesucht und habe das dann auch gefunden, habe das geklickt, nicht auf die Anzeige, sondern nur auf das Angebot. Und gestern Abend hat das angefangen, dass ich auf Facebook in meiner Timeline ständig Sponsored Ads von genau diesem Unternehmen, das ich gesucht habe, gefunden habe, auf Facebook wohlgemerkt, ja, also auf einer völlig anderen Plattform. Ja, ist irre. Also genau. Wie gut das funktioniert.
Genau, damit kommen wir hier mal zu dem nächsten Punkt, weswegen das alles vielleicht jetzt so eskaliert ist und jetzt irgendwie so in solche Sachen wie Zustimmungsmanagement oder sowas gemündet hat. Das funktioniert deswegen so gut, weil gerade viele journalistische Angebote oder eben viele von den reichweitenstarken Seiten irgendwann von der Werbebranche überzeugt wurden, nicht mehr nur Werbung auf Basis des Umfelds, wie das früher üblich war, zu machen. Also auf einem Technikportal gab es hatten hauptsächlich Werbekunden aus dem Technikumfeld und auf einer Automobilseite gab es hauptsächlich
also ein bisschen Anzeigen so wie sie im Print dazu,
genau, auch, so, ja. Ne, wie man das relativ leicht nachvollziehen kann. Sondern irgendwann kam man dazu, wir haben doch jetzt die technischen Möglichkeiten, die Werbung für jeden Nutzer zu personalisieren und zu optimieren und eben zum Beispiel davon Gebrauch zu machen, dass wir was über den Nutzer wissen, nämlich dass der sich gerade für einen Fernseher interessiert. Und jetzt ist der auf einer Modeseite und sieht Fernsehanzeigen, was im Umfeld, in der Umfeldvermarktung sicherlich so nicht passiert wäre. Mhm. Genau. Und dieses Programmatic Advertising, das füllt inzwischen nicht unerhebliche Teile der Anzeigenflächen auf journalistischen Angeboten. Und die sind eben genau auf solche Sachen angewiesen wie Retargeting oder noch genereller auf die Bildung von Profilen für jeden Nutzer.
Da gibt es. Aber ich muss mal fragen, wie funktioniert das? Also da, du bist jetzt, du hast ein redaktionelles Angebot oder so und möchtest und hast da Flächen frei. Ne? Hast da irgendwie Bannerflächen frei und die gibst du dann quasi frei an irgendwelche Werbenetzwerke oder so, die dann darauf irgendwas schalten. Weißt du dann überhaupt noch, wer welche Anbieter in Frage kommen für diese Banner, die da geschaltet werden oder welche Angebote dort beworben werden?
Konkret weißt du es nicht, weil es ja personalisiert ist.
Das ist halt krass,
der,
ne?
Der Seitenbetreiber ist da schon, der hat schon eine Möglichkeit, da ein bisschen zu entscheiden, wer da zum Zuge kommt und wer nicht. Man muss sich überlegen, mit welchen Netzwerken ich mich da verbinde. Aber welche Anzeige, welche Kampagne denn konkret ausgespielt wird, darüber hat er keinen Einblick.
Also du kannst als Betreiber kannst du die, ich glaube, bestimmte Bereiche ausschließen. Ne? Dass du zum Beispiel sagst, will keine Glücksspielwerbung, will keine Werbung aus dem XXX-Bereich.
Genau, das kommt auf den Anbieter an. Genau. Ne? Erstmal entscheidest du dich, mit welchen Anbietern will ich überhaupt zusammenarbeiten. Da sind alle großen vertreten, die sowas anbieten. Also Google hat zum Beispiel eine eigene Börse für diese Programmatic Advertising-Sachen. Und erstmal entscheidest du dich, mit welchen Anbietern du zusammenarbeiten willst. Und dann weiß man auch grob, was dahinter ungefähr für Kampagnenmaterial stecken könnte.
Aber nur sehr grob.
Ne? Aber nur sehr grob.
Aber so kommen halt immer, ne? Also das vielleicht dann auch als Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, so kommen diese seltsamen Textbildscheren zustande, die man ab und zu gerade bei Blogs oder bei redaktionellen Angeboten sieht. Also keine Ahnung, da ist irgendeine Meldung über Auschwitz natürlich oder so. Und dann nebendran wirbt ein Gas- und Erdgasanbieter oder sowas.
Oder ne? Hatte ich letztens irgendwie Bericht jetzt über Iran, Irak und dann war da irgendwie eine Werbung für irgendeinen Kriegsmittelhersteller drüber. Also unsere tollen.
Ja, und dann werden natürlich normalerweise stehen dann die Anbieter des redaktionellen Angebots in der Kritik, aber die können halt oftmals gar nichts dafür, was da eingeblendet wird oder beziehungsweise sie haben es nicht mehr richtig unter Kontrolle. Ne? Also zumindest nicht konkret, nur ungefähr, wie du ja gesagt hast.
Genau, ja.
Naja, nun ist ja die Frage, wie das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, mit den aktuellen Datenschutzregeln zusammenhängt. Und dann lass uns da gleich mal nochmal beim Thema Programmatic Advertising bleiben.
Das nennt man so, ne? Das sollten wir vielleicht noch dazu sagen.
Das nennt man so, dass quasi solche Werbeplätze unter Umständen auch meistbietend einfach irgendwie in Echtzeit versteigert werden oder so. Ne? Also dass Werbetreibende da kaum noch Einfluss haben, was da Website-Betreiber kaum noch Einfluss haben, was für Werbung auf ihren Bannern wenn er plötzlich läuft. Und das ist genau das Problem, auch datenschutzrechtlich gesehen, denke ich. Jörg, du hast irgendwie ein Zitat ausgegraben von Thorsten Schwenke, der ja auch schon hier zu Gast war, Datenschutz- und Social-Media-Experte. Thomas Schwenke, oh, jedes Mal mache ich das. Entschuldigung, Thomas, falls du uns zuhören solltest. Er hat gesagt, dass Programmatic Advertising praktisch tot ist. Warum meint er das?
Ja, er hat es in Frage gestellt. Also, weil natürlich, und da sind wir jetzt dem Punkt, wo es zu der juristischen Bewertung geht, sich diese Cookie-Banner, über die wir jetzt gleich weiter reden werden, natürlich in erster Linie auf Programmatic Advertising bezieht. Also das sind diese typischen Sachen, wo eben Third-Party-Cookies gesetzt werden. Das ist natürlich auch, und das muss man eigentlich, glaube ich, auch so sagen, einer der Bereiche, Sebastian, du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, gegen den die DSGVO sich letztendlich auch wendet oder wegen denen die DSGVO auch letztendlich entstanden ist. Da hat man sich jetzt dann tatsächlich von Seiten der Aufsichtsbehörde dazu durchgerungen, zu sagen, wir wollen hier halt einen harten Cut setzen und deswegen sind wir der Ansicht, dass hier definitiv vorher die Erlaubnis der User einzuholen ist, um dieses Programmatic Advertising auf der einen Seite, aber auch Analytics, Google Analytics und andere Analytics-Sachen und eben auch sonstige Cookies zu setzen und zu machen. Und das darf man dann eben nach Ansicht der Aufsichtsbehörden nur tun, wenn man die User explizit um Erlaubnis gefragt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen, machen wir als Heise jetzt auch. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Wir zeichnen am Mittwochvormittag auf. Und das ist also jetzt heute in Kraft getreten. Das heißt, wenn ihr das am Freitag hört, dann läuft es schon ein paar Tage. Aber wir haben jetzt auch ein berühmtes Cookie-Banner und das hängt natürlich mit diesen juristischen Anforderungen zusammen. Die sollten eigentlich zuerst im Rahmen des E-Privacy-Verordnung kommen. Das ist nochmal so eine Ergänzung zur DSGVO, die eigentlich diesen Advertising-Bereich unter anderem nochmal speziell regeln sollte. Da haben eigentlich alle drauf gewartet. Und deswegen hat das niemand zum Start der DSGVO vorbereitet gehabt. Und es kam dann also relativ überraschend, dass die Datenschutzbehörden im April 2018, also wenige Tage vor Anwendungsbeginn der DSGVO, tatsächlich ein Positionspapier rausgebracht hatten, wo sie eben diese explizite Einwilligung gefordert hatten. Und da hatte natürlich keiner Cookie-Banners vorbereitet.
Aber für was haben die eine explizite Einwilligung
gefordert? Fürs Setzen von Cookies, ja.
Ganz generell.
Ja, also für Cookies, die Tracking-Mechanismen einsetzen. Mhm. Also das sind ja eigentlich alle Cookies.
Also ja, außer die Session-Cookies nicht unbedingt. Aber ich meine,
also sie definieren es so,
kann man damit theoretisch auch.
Es ist eine explizite Einwilligung nötig, bevor eine Site Tracking-Mechanismen einsetzt, die das Verhalten der Person im Internet nachvollziehbar machen und ein Nutzerprofil erstellen helfen. Mhm. Das ist die offizielle
Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Analytics nutze, also irgendwie nur tracke, ohne ein Nutzerprofil zu erstellen? Aber ich könnte ja.
Ja. Ne?
Das reicht schon. Die Möglichkeit reicht schon. Ja.
Die das Verhalten der Person nachvollziehbar machen und ein Nutzerprofil erstellen helfen, heißt nicht, dass man das tatsächlich tut. Es macht ja auch wenig Sinn, das zu machen, wenn man es nicht tut, oder?
Also nun war das ja so, dass dass diese Position der Datenschutzkonferenz damals im April 2018 sehr überraschend kam.
Ja, es war sehr überraschend.
Ich weiß noch, wie der damals der Kopf geraucht hat, ne? Weil wir eigentlich waren alle mit anderen Dingen beschäftigt, als im Mai 2018 die DSGVO dann wirksam wurde und plötzlich kurz vorher kam dieser Hammer mit wir müssen irgendwie für jedes Cookie brauchen wir jetzt plötzlich eine Einwilligung.
Ja.
Entwickelt hat sich dann aber doch nicht ganz so krass, fand ich, wie ich erwartet habe. Also diese explizite Einwilligung, die muss ich lange nicht auf jeder Seite erteilen, auf der ich es jetzt erwartet hätte, unbedingt.
Sagen wir es mal so. Ja, doch, eigentlich schon. Also eigentlich musst du das auf jeder Seite, die Cookie setzt. Oder Tracking macht oder Analytics macht. Also,
und ja, aber ich meine nur, dass die Angebote am Anfang das noch nicht umgesetzt haben. Also
es war gar nicht möglich am Anfang. Ja? Also wir haben uns da ja auch dann die Anbieter angeschaut. Es gab ganz wenige Anbieter, die da überhaupt irgendwas hatten, weil ja niemand wirklich darauf vorbereitet war oder kaum jemand darauf vorbereitet war. Du weißt es ja wahrscheinlich, Sebastian, besser als ich. Wir haben dann irgendwie so ein Startup gefunden, was aber auch, kannst du vielleicht nachher nochmal kurz erzählen, wenn wir zu unserer Lösung kommen. Das war also ja ziemlich Wild West und ist ja auch erstmal relativ lange nichts passiert. Einfach weil es auch gar nicht über Nacht ging. Ja, also wir wollen ja auch alle so solide Lösungen haben und dann kamen halt ganz viele, wie ich es mal nenne, wenn ich es mal böse nennen kann, so Scheinlösungen. So, ich bin damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden, dann großer Okay-Knopf, ohne dass mir da genau beschrieben wurde, was da eigentlich passiert, was ich machen kann, was mit meinen Daten verwendet wird und vor allen Dingen, dass es keinen Nein-Knopf gibt. Ja, wenn ich Ja sagen muss, muss ich auch Nein. Und nebenbei werden natürlich auch schon die ganzen Skripten gesetzt und alle Cookies geladen und es ist also völlig egal, ob ich Ja drücke. Das waren so die ersten, die dann gekommen sind. Die hätte man sich dann auch sparen können irgendwie.
Ja. Oder diese Verzweiflungstaten. Also gerade aus dem nicht-europäischen Umfeld haben einige Seiten ja dann wirklich kurzfristig beschlossen, wir liefern unsere Seiten einfach an Europäer nicht mehr aus.
Ja, das war echt krass. Oder es gab auch noch die Möglichkeit, zahle hier, überweise uns hier und dann kriegst du diese Webseite ohne Cookies. Aber das haben ja amerikanische Zeitschriften teilweise gemacht.
Aber das waren ja keine Optionen für eben Anbieter aus dem europäischen Raum. Und daher ist, glaube ich, gerade innereuropäisch dann gar nicht so schnell was passiert, weil das hier, ich sag mal, auf eine Art ernster genommen wurde, wie man das tatsächlich jetzt implementieren möchte.
Aber also wenn wir schon dabei sind, ich glaube schon, dass so ein leichter Hintergedanken auch wenn ich Jan-Philipp Albrecht richtig verstanden hatte damals, der ja wesentlicher Treiber war der Datenschutzgrundverordnung, ein wesentlicher Gedanke war, dass man auch das Modell des extremen Cookie-Trackings, ne, wie es ja viele betreiben, dass man das insofern ein bisschen brechen wollte, dass man sagt, wir zwingen sie quasi dazu, weil das ja sehr aufwendig wird, für alles ein Consent, also eine Einwilligung sich geben zu lassen, dass sie Alternativmodelle, nämlich Paid-Content einführen. Dass sie sagen, ne, das, was ich gerade gesagt habe, es gibt ja auch Einzelangebote, die sagen, wir liefern euch diese Webseite auch Tracking oder Third-Party-Cookies frei, aber dann müsst ihr dafür bezahlen. Aber durchgesetzt hat sich das im Endeffekt meines Wissens überhaupt
nicht. Bezahlen, die Alternative war die damals im Auge hatten, glaube ich nicht. Ich glaube, es war eher so einfach, es soll so nicht laufen, ne? Und macht euch selber Gedanken, wie es laufen soll.
Ja. Also erfindet, aber die Ansage war schon, erfindet dann eben andere Modelle.
Ja, macht es anders. Also so dürft ihr es nicht machen, macht es anders. Das ist ja auch nicht das Problem des Gesetzgebers zu sagen, wie man es anders macht. Ne? Sondern das Gesetzgeber sagt, wir machen es so nicht. Jetzt guckt mal, wie ihr es anders machen könnt.
Ja. Und ich glaube, es hatte auch die Wirkung, dass eben alles mal in Frage gestellt wurde. Also ich glaube, jeder, der sich jetzt bei einer Seite, als Seitenbetreiber damit beschäftigt, der stellt alles mal in Frage. Brauche ich das? Ist das rechtfertigt?
Du meinst so einen pädagogischen Ansatz, so ein bisschen?
Naja, wie Jörg gerade sagte, so war es, das ist nicht die Aufgabe des Gesetzgebers, aber das war sicher die Wirkung, die es hatte, dass man sich mal mit all den Third-Party-Sachen auseinandergesetzt hat. Denn das ist vorher vielleicht in Bezug auf eben diesen Datenschutzaspekt nicht in der Sorgfalt passiert überall. Ja,
das ist das, was du in ganz vielen Bereichen von der DSGVO beobachtest. Genau. Das finde ich auch eine der sehr positiven Auswirkungen, dass auch hinsichtlich Passwortsicherung, Passwortspeicherung, Sicherung von Nutzerdaten, Löschen von Nutzerdaten, dass da unheimlich viele Prozesse jetzt mal hinterfragt werden und gesehen wird, was in Unternehmen auch alles schiefläuft. Ne? Und es war ja vorher auch gerade beim Thema Tracking und Werbeindustrie war ja immer anything goes. Ne? Also alles, was wir einsetzen können, setzen wir auch ein. Ne? Du hattest das vorhin schon erwähnt, vielleicht ist es jetzt noch eine gute Gelegenheit, das mal zu erklären. Also es geht ja längst nicht mehr nur noch um Cookies, sondern es gibt ja auch noch andere Methoden, die Nutzer zu erfassen, wenn sie zum Beispiel sagen, sie lassen keine Cookies zu oder sie schalten Skriptmechanismen ab, die Cookies setzen können oder so. Welche Möglichkeiten gibt es denn im Moment oder sind im Moment en vogue bei der Werbeindustrie, den Nutzer sonst noch irgendwie zu erfassen?
Ja, also der Browser bietet noch andere Möglichkeiten, Informationen zu speichern jenseits von Cookies. Mhm. Die sind nicht ganz so einfach einsetzbar, weil die zum Beispiel dann JavaScript oder sowas erfordern, um das umzusetzen und die nicht einfach bei jeder Anfrage immer wieder mitgesendet werden. Das hat dazu geführt, dass die Third-Party-Betreiber eben mehr oder weniger gute Gründe gefunden haben, warum die Seitenbetreiber jetzt Skripte von ihnen einbinden müssen. Ne? Bindet bitte nicht mehr nur einfach nur unser Bild ein oder unser Video, sondern ihr braucht ein JavaScript, das den Videoplayer lädt oder das hier eure Bilder auf eine besondere Art und Weise lädt. Oder eben die Werbung ist schon ganz lange nicht mehr. Da wird nicht einfach nur das Werbemittel als Bild oder irgendwie Animation oder sowas angeliefert, sondern das ist eigentlich immer nur ein Skript, das dann das Werbemittel nachlädt und das eben aber auch alle anderen Möglichkeiten hat, nämlich zum Beispiel noch in den anderen Browser Speichermöglichkeiten Sachen abzulegen und wieder abzurufen. Mhm. Genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, da werden wir heute, glaube ich, nicht viel drüber sprechen, oder sowas wie Fingerprinting. Man kann auch ohne Cookie versuchen, einen bestimmten Browser relativ eindeutig wiederzuerkennen. Und das geht leider je nach Browser unterschiedlich gut, aber das geht leider besser, als man denkt.
Mhm. Ja, ich höre immer so von im Moment von Erkennungsquoten von jenseits der 90% zumindest, ne? Also die genau. Trefferquoten. Das ist ja schon mal eine ganz gute Größe, mit der man arbeiten kann seitens der, der werbetreibenden Industrie.
Jörg, du? Ja, also was man dann hätte machen sollen, und zur Kritik kommen wir vielleicht später noch, aber um das mal vorzugreifen, wäre dann tatsächlich solche Verfahren zu verbieten oder zu erschweren. Und jetzt nimmt man sich ja so ein, quasi so, so ein Hilfsmittel, dass man halt sagt, naja gut, ihr könnt das, aber ihr braucht ein bisschen halt das Einverständnis der Nutzer abholen. Also letztendlich macht man es dann nicht auf dem Rücken von diesen Werbefirmen, sondern eben auf dem Rücken letztendlich der Nutzer und der Website-Betreiber. Mhm. Das finde ich daran ein bisschen aber schade.
Dazu muss ich auch noch sagen, du hast natürlich noch das Problem, Cookies findest du im Browser und Cookies setzen ist eine relativ offene Maßnahme und offensichtliche Maßnahme, die der Nutzer noch erkennen kann, wenn er will.
Ja, ja.
Aber solche Maßnahmen, wie Simi gerade gesagt hat, Fingerprinting kannst du, also da brauchst du als mehr. Nutzer brauchst du als Nutzer schon wirklich ein gutes Verständnis, ja. Oder oftmals kannst du als Nutzer gar nicht sehen, dass du gefingerprintet wirst und dass du wiedererkannt wirst.
Ein Grund mehr, dieses ganze Verfahren mal zu regeln und nicht eben nur diese Auswirkungen.
Ich sehe halt da auch die Gefahr, ne, wenn du jetzt den Cookies so schwer machst, auf den Browser zu kommen, dann liegt natürlich die Versuchung nahe, dann eben erst recht auf andere Techniken umzusteigen, die dann vom Nutzer überhaupt nicht mehr erkannt
werden. Ja, ja, klar, aber dann musst du eben dieses ganze Verfahren verbieten und nicht diesen Eiertanz hier so ein bisschen machen.
Ja.
Also jedenfalls kam das sehr überraschend, um nochmal darauf anzuknüpfen. Und es gab dann Anfang 2019 von den bayerischen Datenschutzbehörden eine größere Untersuchung. Die haben 40 Websites größerer Anbieter kontrolliert, ob da alles in Ordnung ist. Und das Ergebnis war wenig überraschend. Wie viele, meint ihr, waren gut aufgestellt?
10%?
Null.
Vielleicht waren ja welche nah dran, aber...
Ja. Also nicht ein Anbieter erfüllte die strengen Anforderungen der Behörde. Und dann wurde Mitte April 2019 nachgelegt, das empfehle ich allen, die sich mit der Problematik beschäftigen, mit einer Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien von der Datenschutzkonferenz. Das ist die Vereinigung der Datenschutzaufsichtsbehörden. Das Ding ist auch ziemlich gut. Da geht es ziemlich intensiv so auch um juristische Probleme, die jetzt hier vielleicht für uns nicht so interessant sind. Müssen wir auch, glaube ich, gar nicht tief eingehen, aber da wird dann auch eben beschrieben, was man machen kann und was man nicht machen kann und eben, dass es nicht nur reicht, Ja zu Jahre Ausrufezeichen-Button, sondern ich muss eben auch einen Nein-Button oder beziehungsweise einen Nein, hier kannst du das genau regeln-Button machen und und ich würde sagen, so seit Ende des Jahres fangen dann jetzt an auch die großen Anbieter an, die Banner zu setzen, beobachte ich zumindest.
Kannst du dann noch mal?
Ich war heute Morgen ganz erstaunt. Heute Morgen gab es ja den Neustart von Spiegel Online und da habe ich zumindest keine
entdeckt. Nicht von Spiegel Online, Spiegel Online gibt es
ja von der Spiegel. Ja, genau. Da habe ich zumindest keine entdeckt. Hätte ich gedacht, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Ja, hatte ich mich auch gewundert. Ja. Und witzigerweise sind wir halt mit Heise Online am selben Tag mit der Konzentlösung rausgekommen. Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal nachfragen. Mhm. Was genau hat denn die DSK jetzt gesagt? Also kannst du noch mal kurz was zu den Anforderungen sagen? Und dann könnten wir das ja vielleicht mal, dann kann Sebastian anschließend ja mal kurz erklären, was wir uns bei unserer Lösung gedacht haben, jetzt konkret, also als großer Webseitenbetreiber und großer mittelständischer Verlag, wie wir das gelöst haben, vielleicht auch als Beispiel für alle anderen, die jetzt zuhören und sich überlegen, auch eine Consent-Lösung einzuführen, was wir uns dabei gedacht haben. Mhm. Aber zuerst mal, was fordert denn die DSK?
Genau, also es gibt eine Liste von Anforderungen für den Website-Betreiber, die kann man auch aus diesem Papier raus extrahieren. Wir haben sie in einem Artikel nochmal zusammengefasst, der auch verlinkt ist. Was die große Überschrift ist also eben, wenn ich Tracking betreiben möchte, und das gilt in erster Linie für Third-Party-Tracking, das gilt aber auch für alle Arten von Analytics, Google Analytics und auch alle anderen Arten von Analytics, insbesondere wenn ich die Daten an Dritte weitergebe, dann darf ich das eben nur tun mit einem expliziten Einverständnis der Nutzer. Das heißt, wenn der Nutzer das erste Mal auf die Seite kommt, dann muss der da einen Button haben und da muss er im Rahmen des Möglichen erklärt bekommen, was da passieren soll.
Das
und dann
ist die informierte Einwilligung.
Informierte Einwilligung. Und da muss er sich auf Basis dieser Information muss er sich eben entscheiden können, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und wenn er das nicht möchte, kann er das ausstellen.
Kriegt aber das Angebot trotzdem zu sehen. Und ich darf ihn deswegen nicht vom Angebot ausschließen, oder?
Ja, im Bereich des Möglichen. Ne? Also
eingeschränkt, natürlich.
Eingeschränkt, klar,
weil er halt verschiedene Optionen werden ihm dann halt durch das Fehlen der Cookies verbaut. Ne?
Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, was auch ganz viele eben nicht machen, die Cookies dürfen natürlich in dem Moment, wo ich auf die Seite komme und auf den Banner stoße, natürlich noch nicht gesetzt sein und die Skripten noch nicht gestartet worden sein. Das ist immer das Beste. Ne? Du siehst das da und siehst dann oben, da habe ich mir schon 20 Cookies gesetzt. Mhm. Das geht natürlich auch gar nicht. Und dann gibt es verschiedene Bereiche, wo das total umstritten ist, ob man das da, ob man da auch für
tatsächlich. Wie umstritten? Ich dachte, die wollten für Klarheit sorgen.
Ja, es ist ja immer nur eine Meinung. Ne? Mhm. Es ist ja, also auch die Datenschutzbehörden äußert ja erstmal eine Meinung. Es gab ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hier aus diesem Bereich, was so ein bisschen für Klarheit gesorgt hat, aber auch eben nicht in allen Randbereichen. Und Randbereiche hier, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, sind so Cookies aus den Bereichen VG-Wort, aus den Bereichen von Website-Analyse, wenn man es selbst auf der eigenen Server betreibt, Matomo zum Beispiel. Solche Sachen wie Cookies zur Nutzung von Foren zum Beispiel, das kennst du besser als ich, was da. Das sind die wir dann auch als wesentliche eingestuft haben bei unserer Lösung, die man auch nicht abschalten kann, weil ansonsten die Seite nicht relevant funktionieren würde. Da ist es umstritten, aber ansonsten brauchst du eben die Einwilligung. So, was haben wir denn da jetzt gemacht, Sebastian?
Genau, wir haben jetzt gerade, also as we speak, zum Aufzeichnungszeitpunkt sozusagen, eine Lösung auf Heise Online aktiviert, die eben versucht, all diesen Anforderungen jetzt gerecht zu werden. Das heißt, die wird beim ersten Seitenaufruf über der Seite sichtbar und informiert da erstmal mit einem knappen Text über das, was prinzipiell passiert, ermöglicht dann auch direkt zu sagen, naja, Heise Online kenne ich schon, ich akzeptiere das mal, die wissen schon, was sie da tun. Und alternativ ermöglicht es aber, sich detailliert anzugucken, was wir da eben festgelegt haben. Da gibt es dann, kann man dann sagen, ich möchte das konfigurieren, welche Cookies oder welche Funktionalitäten hier, sage ich mal, ausgeführt werden. Dann gibt es drei Kategorien. Eine hatte Jörg gerade schon genannt. Das sind Sachen, die wir wesentlich nennen, weil sie für den Betrieb von Heise Online, so dass wir den eben wirtschaftlich machen können, tatsächlich notwendig sind für uns. Oder nicht notwendig, aber wesentlich sind. Das ist zum Beispiel das Analytics-System, was wir selber benutzen, wo keine Daten mit Dritten geteilt werden, das allerdings von einem Dritten betrieben wird. Dann gibt es eine Kategorie funktionell. Da sind Sachen drin, die wir von Dritten eben zum Beispiel in Artikelinhalten einsetzen, wie ein YouTube-Video. Und dann gibt es noch den Bereich.
Die kann man ausschalten?
Man tatsächlich ausschalten, genau. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist sozusagen Marketing. Da sind all die werblichen Sachen nochmal drin untergebracht.
Wenn ich jetzt den Hinweis, den neuen Hinweis das erste Mal bekomme, diesen Consent-Hinweis, also diesen Wunsch nach Einwilligung von unserer Webseite, und drücke da jetzt auf OK. Ich glaube, das geht ja, ne? Auf OK oder akzeptieren oder sowas.
Akzeptieren.
Was akzeptiere ich dann? Alle Cookies?
Richtig.
Ist das okay, Jörg? Aber ich meine, ja, natürlich ist das okay, weil du dem ja zugestimmt
also
hast.
Also es wird, glaube ich, niemanden überraschen, dass diese Lösung, die wir da jetzt haben, ein Jahr Diskussion intern zwischen diversesten Beteiligten
des Hauses
vorweggegangen sind. Wir haben um die Einordnung jedes einzelnen Cookies gekämpft und diskutiert und haben uns da nichts leicht gemacht und sind jetzt, glaube ich, zu einer Lösung gefunden, wo wir alle der Ansicht sind, damit können wir gut leben. Mhm. Also auch ich als Datenschutzbeauftragter. Und das ist auch fair gegenüber den Usern, die jetzt eben die Wahl haben, ob sie es wollen oder nicht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, hatten sie es vorher auch schon, indem sie halt irgendwie Anti-Werbeskripten haben laufen lassen. Aber jetzt haben sie hier eben den leichten Weg, das tatsächlich auszuschalten. Was wir immer machen können, ist tatsächlich zumindest so stichwortartig, es gibt so Vorgaben, die Behörden hier gemacht haben. Mhm. Das können wir mal abgleichen, ob das bei unserem, auch um das System nochmal so ein bisschen genauer darzustellen. Da wäre zum Beispiel der erste Punkt nach dem erstmaligen Aufruf einer Website, erscheint direkt das Banner. Okay, das haben wir auch.
Wobei ich sagen muss, es werden ja also bis zu diesem Zeitpunkt sind ja schon Cookies gesetzt, aber das sind eben Cookies, die wesentlich sind.
Ne? Genau, das sind die wir gerade schon angesprochen haben, von denen, die man auch, wenn man alles nicht akzeptiert, die dennoch aktiv sind. Weil wir sagen, die müssen wir voraus.
Genau, dazu gehört zum Beispiel das Cookie, was wir setzen, das nachweist, dass jemand zum Beispiel keine Cookies gesetzt haben möchte.
Ja, auch diese Plattform selber, dieses Consent Management, wie wir das nennen, selber, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Für die gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, in der DSGVO sogar eine explizite Ausnahme, dass eben diese Betreiber, das zu erbringen, eben auch Cookies setzen können. Genau. Dazu gehört eben auch, wie gerade schon genannt, die Reichweitenmessung. Die sind für einen Verlag einfach tatsächlich entscheidend. Mhm.
Wesentlich.
Die sind wesentlich, genau, um VG-Wort-Sachen an die Autoren auszuschütten oder um die Reichweite für eben doch die werblichen Sachen der Seite zu messen.
Mhm. Gut, nächster Punkt
hier. Der Zugriff auf die Datenschutzerklärung darf durch die Cookie-Banner nicht verhindert werden. Das haben wir am letzten Tag noch gemeinsam diskutiert.
Das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Ja. Also es gibt schon mal in dem Banner direkt einen Link zur Datenschutzerklärung. Und was mir bei vielen Seiten aufgefallen ist, ist, dass man dann den Link gibt es in vielen Angeboten. Dann landet man auf der Datenschutzerklärung und sieht wieder den Banner. Und das hat mich da gestört und das hat mich auch bei uns gestört. Und deswegen haben wir jetzt dafür gesorgt, dass genau über der Datenschutzerklärung der Banner nicht angezeigt wird, wenn man die in diesem ersten Besuch quasi aufruft. Mhm. Das Consent Management ist dann aber trotzdem aktiv auf der Seite und verhält sich eben so, als hätte man nichts zugestimmt. Mhm. Ne? Also okay. In den minimal möglichen Fall. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Lösung. So kann man die Datenschutzerklärung dann nämlich tatsächlich lesen und kann in allen Details gucken, was wir da eben für Dienstleister einsetzen und wie wir das begründen und welche DSGVO-Grundlagen dahinter stehen, warum wir die einsetzen. Und kann dann aus dem Text der Datenschutzerklärung heraus diesen Banner aber wieder aufrufen, um zum Beispiel meine Zustimmung zu geben oder das dann nochmal zu verändern.
Mhm. Genau, also wer der Meinung ist, dass er da was verändern sollte, guckt in die Datenschutzerklärung und findet da eben einen entsprechenden Hinweis, wo er seine Zustimmung im Nachhinein wieder revidieren kann oder eben im Nachhinein eine Zustimmung erteilen kann.
Genau. Mhm.
Während das Banner angezeigt wird, also am Anfang, werden bis zur Aktion des Nutzers alle weitergehenden Skripten einer Website, die potenzielle Nutzerdaten erfassen, blockiert, haben wir im Prinzip schon gesagt, bis eben auf die wir für wesentlich erachten.
Ich ergänze mal einen Punkt, weil das vielleicht den Eindruck erwecken könnte, dass Heise Online dann werbefrei ist in diesem Moment. Aber selbst wenn man alles ablehnt, gibt es trotzdem Werbung auf Heise Online. Das ist von unserem Ad-Server, der von Google ist, so vorgesehen, dass es einen Modus gibt, den man da aktivieren kann, indem man sagt, ich möchte nur Werbung, die nicht personalisiert ist. Mhm. Das wird dann extra aktiviert und das ist sozusagen auch aktiviert bei diesem ersten Seitenladen. Solange keine Zustimmung in diesem Marketingbereich für den Google Ad-Server vorliegt,
Form von Personalisierung.
Genau, wird an den Google Ads Server gesendet, nur nicht personalisierte Werbung ausspielen. Mhm. Und das hier müssen wir dann jetzt Google vertrauen, dass sie das auch tatsächlich so umsetzen.
Habe ich vorhin, als ich das erste Mal geladen habe, dann tatsächlich gesehen, als ich gedrückt habe, wurde die Seite auch komplett nochmal neu geladen. Ne?
Richtig, wenn man dann in irgendeiner Form eine Zustimmung gibt und sei es nur für den wesentlichen Teil, dann laden wir das noch einmal neu, damit diese Einstellungen auch konkret wirksam werden. Mhm.
Gut, die restlichen Sachen haben wir im Prinzip schon gesagt. Also es muss die Möglichkeit geben, die Cookiesetzung eben abzulehnen. Und es muss das Ganze muss widerruflich sein, das haben wir im Prinzip auch schon gesagt.
Der Widerruf muss dann stattfinden können in der Daten, innerhalb der zum Beispiel der Datenschutzerklärung, wie es bei uns ist.
Der muss irgendwo stattfinden, bei uns ist es innerhalb der Datenschutzerklärung, da macht es ja auch Sinn, denke ich.
Naja, er muss so einfach wie möglich sein. Also, dass du ihn irgendwo total in irgendeiner Sub-Domain versteckst, das geht wahrscheinlich eher nicht, nehme
ich mal an. Wenn ich den Weg dahin weise auch, aber gut, verstecken ist natürlich per se nicht besonders gut. Mhm. Das stimmt. Ja, also ich denke, wir haben es einigermaßen umgesetzt. Natürlich wird man immer über einzelne Sachen streiten können. Die Einordnung der verschiedenen Sachen wird man streiten können zum Beispiel. Aber ich finde, mit dem, was wir umgesetzt haben, sind wir relativ nah an den gesetzlichen Vorgaben. Mhm. Und
naja, ich bin jetzt
mal die andere gespannt. Frage ist, wie sinnvoll die Vorgaben sind.
Ja. Also einerseits ist es natürlich so, das vielleicht noch zur Ergänzung, natürlich haben die Verlage großes Interesse daran, das möglichst nicht umzusetzen. Das ist völlig klar, weil ganz schlicht einem Geld durch die Lappen geht. Dadurch, dass wenn nicht personalisierte Werbung ausgespielt wird, verliert man Geld, weil die Werbung eben nicht so zielgruppengerichtet ausgespielt werden kann und so weiter. Die Frage ist, werden jetzt alle Verlage erstmal sehen, weil sie ja auch also nicht nur die Verlage, alle Websites, die jetzt so eine Consent-Lösung einsetzen, Wie viel Geld das jetzt tatsächlich ist und wie herbe der Rückschlag oder der Verlust tatsächlich sein wird, das kann eigentlich noch niemand, glaube ich, so richtig vorhersehen. Da geistern ja die unterschiedlichsten Zahlen durch einen Raum von Panikmache, bis wird alles nicht so schlimm und muss man einfach abwarten, ne, was da kommt.
Es wird einfach auch den Markt verändern. Mhm. Also es könnte durchaus sein, dass es so eine Art Rückbesinnung gibt auf Werbeformen, die eben Personalisierung nicht benötigen, mhm, weil die vielleicht doch auch ganz gut funktioniert haben. Und da wird es jetzt aber auch darauf ankommen, dass eben die Betreiber solcher Angebote da ein bisschen wieder drauf gucken und dass sie eben die Firmen, die früher und jetzt auch immer noch, aber vielleicht im Moment nur noch über diese Programmatic-Werbung Sachen ausspielen, dass man die vielleicht wieder direkt anspricht und dass man da auch wieder ins direkte Geschäft kommt sozusagen.
Ja. Dennoch gibt es natürlich viele Stimmen, die sagen, das ist alles Überbürokratisierung und man hilft den Nutzern und den Verbrauchern nicht, indem man ihnen noch einen Infotext und nochmal einen Vorschaltbanner und nochmal hier musst du zustimmen und da zustimmen, weil sie eher alles nur wegklicken. Wie sind eure subjektive Einschätzung jetzt? Glaubt ihr denn, das hilft irgendwie oder verhilft mehr Datenschutz zum Durchbruch oder ist es einfach nur lästig und für die Verlage eher Geldverbrennung, als dass es irgendeinen Sinn ergibt, für die Gesundheit, wenn sie tatsächlich solche Sachen umsetzen? Mal abseits davon, dass sie es eh müssen, aber.
Ja, ich sag mal zwei Sichtweisen. Erstmal die Sichtweise vielleicht der Seitenbetreiber. Das war jetzt schon ein relativ großer Aufwand, das umzusetzen. Und wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es zu etwas mehr in Frage stellen von den Sachen, die man da zur Monetarisierung auf seinem Webangebot benutzt, führt. Mhm. Dass die Leute also ein bisschen mehr hinterfragen, warum dieses Werbemittel denn vermeintlich so viel Geld umsetzt, weil es nämlich in Wirklichkeit nur dazu da ist, irgendwelche Nutzer zu markieren, um sie später irgendwo anders zu monetarisieren. Also dieses Programmatic Advertising ist nicht nur zum Vorteil der Seitenbetreiber, sage ich mal, genutzt worden. Also da hoffe ich mir so ein bisschen bewussteren Umgang mit dem Thema. Und ich würde sagen, an der Stelle führt es vielleicht zu einer Verbesserung des Datenschutzes, weil da nicht mehr alles einfach nur an Skripten in die Seite getan wird, was irgendwelche Werbeanbieter mit tollen Umsatzversprechen anbieten. Aus der Perspektive der Nutzer halte ich es leider für keine Verbesserung, weil dass jetzt jede Seite da was Eigenes implementiert am Ende. Es gibt ein paar Lösungen, die, sage ich mal, weiter verbreitet sind, die man dann vielleicht irgendwann wiedererkennt. Aber nichtsdestotrotz muss ich irgendwann, wenn das Realität wird, was sich jetzt abzeichnet, auf jeder Seite erstmal mit so einem Banner interagieren, obwohl ich eigentlich einen Artikel lesen wollte. Ja. Muss mich damit beschäftigen, was der jetzt für Kategorien hat, muss mich damit beschäftigen, was der jetzt für Cookies da setzt.
Naja, du kannst aber natürlich immer auch sagen, ist mir alles egal und ich klicke immer einfach okay.
Das kann ich sagen, aber das ist ja den Nutzern offensichtlich nicht egal, was wir zum Beispiel an der Nutzung von sowas wie Adblockern, glaube ich, ablesen wahr, ja, können, dass es da durchaus ein Bewusstsein der Nutzer gibt und auch zum Beispiel an dem, was zum Beispiel die Browser-Anbieter, Mozilla mit Firefox und Apple mit Safari und ich vermute in Zukunft auch Microsoft mit ihrem neuen Edge, machen schon so ein bisschen Marketing quasi mit dem Thema Datenschutz, also und gewinnen damit auch Nutzer. Insofern glaube ich schon, dass es da ein Bewusstsein gibt. Und solange ich aber jetzt auf jeder Webseite immer wieder am Ende den gleichen Werbeanbietern meine Zustimmung erteilen oder verweigern soll, glaube ich nicht, dass das wirklich nutzt. Eigentlich müsste es doch reichen, wenn ich einmal sage, dass ich keine Werbung von dem Anbieter so und so haben möchte. Und das müsste eigentlich wahrscheinlich mein User Agent, also der, deswegen heißt er nämlich so, weil er in meinem Auftrag agiert im Internet, der müsste das eigentlich durchsetzen. Der müsste das auch technisch durchsetzen und nicht auf die Implementierung der Anbieter vertrauen. Weil, das hatte Jörg ja eben auch schon erwähnt, das ist nicht immer so, wie es sein müsste. Da werden die Skripte nämlich doch schon geladen, obwohl noch keine Zustimmung vorliegt, weil das technisch gar nicht so einfach ist, das umzusetzen. Mhm. Und damit vertraue ich auf die Implementierung der einzelnen Anbieter. Und ich fürchte, das können wir nicht, weil es da draußen viele Anbieter gibt, die möglicherweise auch andere Interessen haben, das gar nicht so gut zu machen.
Also, ja gut, wir hatten ja schon solche Funktionen, ne? Also du meinst jetzt vor allem Privacy by Design, also dass es wirklich technische Möglichkeiten gibt, im Browser, im Client dann zu sagen,
Do Not Track
hatten wir eben schon und Do Not Track hat sich eigentlich meines Wissens nicht wirklich durchgesetzt.
Do Not Track hat gar nicht funktioniert, genau, aus tragischen Gründen muss man sagen, aber ich glaube auch, dass das zu simpel war für das, was da eigentlich hätte passieren müssen. Vielleicht passiert ja jetzt was. Hinter diesem ganzen, also die Werbeindustrie hat schon verstanden, dass sie hier so ein bisschen angezählt ist und es gibt eine große Industrievereinigung, das Interactive Advertising Bureau, IAB. Mhm. Das ist so die Industrievereinigung der gesamten werbetreibenden Branche. Und die hat angefangen, darauf jetzt zu reagieren und hat Standards formuliert für diese Zustimmungsgeschichten und zertifiziert jetzt auf allen Seiten. Also die zertifiziert Webseitenbetreiber, die zertifiziert Anbieter von solchen Zustimmungslösungen, wie das, was wir jetzt auch einsetzen. Und die zertifiziert eben auch die ganze Werbeindustrie.
So, dass es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit gibt, über Webseiten hinweg irgendwie Voreinstellungen zu treffen.
Das wäre meine Hoffnung, dass dann irgendwann vielleicht dieser Zustimmungsteil in den User Agent wandert und nicht mehr von jedem Seitenbetreiber einzeln zu implementieren.
Na, aber gut, wir müssen auch immer dazu sagen, wir befinden uns hier in der EU
und
wir unterliegen eben den strengen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, aber wir sind halt nur ein kleiner Teil. Wir sind ja auch nur eine Insel. Ne? Also
wir sind aber, glaube ich, wichtig genug
von den USA. Wir sind
wichtig genug und das sieht man an den Aktivitäten der IAB auch, dass die das durchaus ernst nehmen.
Ja, auch Themen, was in Kalifornien gerade passiert.
Und genau, die USA steuern ja auch möglicherweise in eine ähnliche Richtung. Also und spätestens
wobei ich dann mir das mal angeguckt habe, dieses neue Gesetz, dieses neue tolle
das kalifornische Datenschutzgesetz.
Ja, das hat so viele Ausnahmen und so. Also das wird,
aber das Bewusstsein gibt es
immerhin,
da auch,
sagen wir mal. Ja, genau. Also ich kann mich bei ganz vielen, für ein kurzes Schlusswort, ganz vielen anschließen. Ich würde sagen, dass das dahinterstehende System des extremen Datensammelns finde ich übel, wobei wir uns natürlich auch immer vor Augen fassen, die wissen ja nicht, dass ich da Jörg Heidrich bin oder so.
Na, das interessiert sie können aber schon sehr leicht connecten.
Also ja, aber das interessiert die ja gar nicht. Die wollen wissen, dass ich Nummer 3745 bin und was man mir als Werbung anzeigt.
Ja, aber sie können dich trotzdem natürlich jederzeit mit deinem Namen verbinden.
Ja, aber klar, das können sie. Aber ich finde das jetzt nicht die allerschlimmste Form, wenn ich mir jetzt angucke, dass, sagen wir mal, mit Gesundheitsdaten passiert oder so. Ja, aber ja, es ist Whataboutismus. Aber also jedenfalls, das System ist übel, das will ich ja gar nicht verteidigen. Die Lösung finde ich jetzt schlecht, das irgendwie letztendlich dann den Usern mitzugeben. Das ist einfach nervig. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also wenn ich von mir selber ausgehe, dann klicke ich das alles weg. Oder ich setze mir halt dann entsprechendes Tool ein, was das für mich wegklickt. Also ich sehe da ehrlich gesagt für den User keine Verbesserung. Also diese Wahnsinnsenergie hätte man sehr, sehr viel besser in anderen Bereichen investieren können. Sehr viel nutzbringender, die hier geflossen ist.
Ja, ich bin da schon teilweise eurer Meinung, wobei der Grundgedanke, den wir vorhin schon mal geäußert haben, also diese Abkehr vom Anything Goes, ne, von dem alles, was technisch möglich ist, das machen wir auch, wie sie lange Zeit so vorgeherrscht hat. Dem hat das Ganze schon ganz schön Dämpfer versetzt. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass man, dass die Diskussion in eine andere Richtung läuft jetzt mittlerweile. Vielleicht, wie du gesagt hast, Sebastian, vielleicht denkt die Werbeindustrie auch mal darüber nach, dass man nicht alles machen muss, was man machen kann. Dass man vielleicht auf einige extreme Tracking-Maßnahmen auch mal im Sinne des Verbrauchers verzichten kann, um auch einfach nicht zu überdrehen. Ne? Weil das ist ja genau das, was passiert ist. Das ist ja auch ein Grund, warum die Vorgaben der DSK, glaube ich, so rigide geworden sind. Ne? Weil sie halt gesehen haben, die machen einfach, was sie können und was technisch möglich ist. Und dann muss man eben mal gegensteuern. So. Und dann eben mit Gewalt.
Muss ich ja irgendwie rechnen. Ne? Also irgendjemand muss den Fernseher dann kaufen, der da ständig angezeigt wird. Ich bemühe mich immer, das extra nicht zu tun. Aber
Naja, wir werden es abwarten. Wir werden dann gucken, was die diversen anderen großen Website-Betreiber in diesem Jahr so an Lösungen präsentieren und hoffen mal, dass Sebastian recht hat und dass es vielleicht auch irgendwann mal Standards gibt, die über Webseiten hinaus funktionieren und dass man als Nutzer dann nicht mehr ganz so genervt ist von den Bannern, die man da zu sehen bekommt, was natürlich dann wieder dazu führt, dass man einfach alles abnickt, um seine Ruhe zu haben, was ja auch nicht wieder im Sinne des DSGVO-Erfinders ist. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Sebastian.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, sage ich mal, schützt eure Daten, auch wenn Jörg den Spruch nicht besonders mag.
Nein, ich hätte ihn sogar gemacht, wenn du ihn nicht gemacht hättest. Also schützt eure Daten.
Alles klar, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss.